Helena Petrovna Blavatsky, ein Freund derer, die die Wahrheit lieben, von Raymond Rutland. Wir erinnern uns daran, dass ein Jahrhundert vergangen ist, seitdem H.P. Blavatsky von uns ging. Ich hatte den Vorzug, dass sie 50 Jahre lang mein Freund und Lehrer war. Um ein wenig von der Größe ihrer Aufgabe zu erfassen und die Dankbarkeit sinnvoll zum Ausdruck zu bringen, müssen wir weiter als 50 Jahre zurückgehen. Der Ausdruck Wahrheitssucher scheint manchmal mehr symbolisch als real zu sein. Mein Vater war ein solcher Sucher, und zwar sehr real. Es war mein Vater, der zuerst die Worte von H.P. Blavatsky in das Haus brachte, in dem ich als Junge zu Hause war. Die Geheimlehre war ihm in der öffentlichen Bücherei aufgefallen, und er ließ sie sich von Zeit zu Zeit wieder aus. Während sich die alte Weisheit in seinem Denken entfaltete, erkannte er, dass es das war, was er viele Jahre lang gesucht hatte. Am Abend saß er meist still da und las, aber dann, wenn irgendeine Tatsache ihm besonders klar geworden war, rief er meiner Mutter und mir zu: »Diese Dame trifft den Nagel auf den Kopf, sie weiß, wovon sie spricht.« Wie kam es dazu? Vor mir liegt ein Foto aus dem Jahre 1902. Es zeigt eine Gruppe junger Leute, die in ihren besten Sonntagskleidern für ein Klassenfoto aufgestellt waren. Die Schule befindet sich in einer kleinen Bauerngemeinde in Norwegen. Jemand wie ich kann sich nur über das Leben wundern, das diese jungen Leute nach ihrer Schulausbildung führten. Einer dieser Schüler war mein Vater. Er wollte wie ein Adler fliegen. Er wollte nicht den altehrwürdigen Geleisen folgen, die ihn voraussichtlich erwarteten. Höhere Schulbildung kam in einer Gemeinde, wo Milch, Butter und Eier als Zahlungsmittel dienten, nicht in Frage. Er lernte früh, sich über die vom Staat geförderte Geistlichkeit zu ärgern. Herren, die in ihren vornehmen Kutschen umherfahren und dazu bestimmt schienen, als Geistliche zwei Aufgaben durchzuführen: sich zu vergewissern, dass jeder junge Mensch Jesus fand und erlöst wurde. Mein Vater und ein Mitschüler, der dieselben Ansichten hatte, planten ihre Flucht. Die britische Regierung bot jungen Norwegern, die bereit waren, nach Australien zu gehen, dort zu bleiben und 2 Jahre zu arbeiten, freie Überfahrt. Die Seereise um die halbe Welt war für die beiden Bauernjungen ein unvergessliches Erlebnis. Sie waren unerfahren und ohne englische Sprachkenntnisse. Bei der Festsetzung ihrer Beschäftigung wurden sie zwangsweise getrennt. Mein Vater arbeitete als Koch auf einer Schaffarm, später als Gelegenheitsarbeiter in einer Gaststätte, aber er lernte ständig, während er neue Fertigkeiten erwarb und mit der Sprache vertraut wurde. Manchmal konnten sich die jungen Leute treffen und ihren Bekanntenkreis erweitern. Sehr oft waren andere junge Leute von skandinavischer und britischer Abstammung da, die im Denken sehr fortschrittlich waren. Ein neuer Freund, der Bücher zu verleihen hatte, bot meinem Vater die entschleierte Isis an, aber er war dafür noch nicht reif und gab das Buch ungelesen zurück. Der Spiritismus schien den offenen Zugang anzubieten. Unter der Bevölkerung von Australien und dem Südpazifik gab es psychisch Veranlagte einer höheren Art, und die örtlichen Spiritisten nahmen die Gelegenheit wahr, diese, wenn immer es möglich war, zur Schau zu stellen. Warum zog der Spiritismus einige der besten Denker der Welt an? Er zeigte, dass die Welt nicht nur aus Materie, aus toten Atomen besteht, wie es die Wissenschaft behauptete. Die Phänomene zeigten deutlich, dass Leben in anderen Welten, deren Stoff uns unbekannt ist, tätig sein kann und dass Intelligenz jenseits des Schleiers, der die Lebenden von den Toten trennt, existieren kann. Mein Vater erforschte jeden Weg des Spiritismus, der ihm zugänglich war, und als er schließlich in die Vereinigten Staaten kam, besuchte er dort eine Schule in der vordersten Reihe der geistigen Forschung. Er schrieb sich am Morris Pratt Institut in Whitewater, Wisconsin ein und fand im Leiter der Schule, Professor Weaver, einen Freund. Der Erste Weltkrieg brach aus und gab meinem Vater Zeit, seine Entwicklung auf den neuesten Stand zu bringen. Er erkannte, dass der Spiritismus seine Grenzen hat. Die Offenbarungen, die von den Toten erwartet wurden, erfüllten sich nie, und er erkannte, dass auf diesem Weg keine wirkliche Hilfe zur Erleuchtung zu erwarten war. In den Büchern »Die entschleierte Isis« und »Die Geheimlehre« konnte er die Linien seiner Lebenssuche zusammenlaufen sehen. Für den Wahrheitssucher, der bereit war, sich 5 Minuten Zeit zu nehmen, um Seite 5 des Vorwortes zu H.P. Blavatskys erstem Hauptwerk, »Die entschleierte Isis«, zu lesen, dem erklärte sie sich offen und ehrlich und legte ihre Stellung klar und einfach dar. Sie unterwarf das Werk dem öffentlichen Urteil als das Ergebnis einer etwas engeren Bekanntschaft mit östlichen Adepten und dem Studium ihrer Wissenschaft. Sie will nicht mehr sein als ein Schüler. Die Isis wird nicht als eine weitere Offenbarung angekündigt, mit Sonderrechten, die der Welt angedreht werden, ob man sie mag oder nicht. Wer soll der Richter sein? HPB liebte die Menschheit, weil sie selbst ein Mensch war und Mitgefühl und Verständnis hatte. Wenn sie es wagte, mit ihrer Botschaft die zum Kampf bestimmte Arena der Welt zu betreten, dann tat sie es mit der festen Überzeugung zu wissen, dass der Mensch im Göttlichen wurzelt, dass der Mensch aus Gott, seinem Schöpfer, hervorgeht und dazu bestimmt ist, durch die Bereiche seiner Erfahrung zur Gottheit zurückzukehren. In einer intellektuellen Welt, die wenig von der höheren und inneren Natur des Menschen wusste, begannen die Schleier dünner zu werden, und ein paar Menschen wurden feinfühlig für die Anzeichen, dass das menschliche Leben viel mehr Möglichkeiten bereithält, als die Wissenschaft und die dogmatische Religion es sich vorstellen. HPB konnte daher zuversichtlich feststellen, dass die Isis als ein Angebot für jene zugänglich gemacht wurde, die bereit sind, die Wahrheit anzunehmen, wo auch immer sie zu finden ist, und sie zu verteidigen, auch wenn dem allgemeinen Vorurteil geradewegs entgegengetreten werden musste. Kursivschrift von mir. Der Zeitpunkt stimmte. Die Kräfte des Materialismus, Habsucht, Streben nach Wohlstand und Macht, Scheinheiligkeit und Heuchelei, die jahrtausendelang die Welt regierten, konnten den immer wieder auflebenden Geist der Menschheit nicht vernichten. Für die wenigen echten Wahrheitssucher im Dschungel der Welt voller Durcheinander und sich befehdender Ansprüche auf Unfehlbarkeit machte Isis den Versuch, dem Schüler, der versucht, die Bedürfnisse seines Verstandes und Herzens zu befriedigen, zu helfen, die Lebensprinzipien zu entdecken, die den alten philosophischen Systemen zugrunde liegen. Es sind dies Lebensprinzipien, die im Westen nicht erkannt wurden. Wir führen Krieg gegen die Natur und erkennen nicht, dass wir genauso wie jeder Baum, jedes Tier, jeder Fels ein Teil von ihr sind. Es ist uns auch nicht gelungen, die höhere Seite der Natur zu erfassen, die intelligenten Kräfte, die allem, was lebt, Richtung und Ziel geben. HPB erklärt, dass ISIS in Aufrichtigkeit geschrieben wurde. Es will sogar Gerechtigkeit üben und die Wahrheit sprechen, sowohl ohne Böswilligkeit als auch ohne Vorurteil. In keinem anderen als nur in diesem Sinne will seine kritische Stellungnahme zu Kultus, zu religiösen Glaubensformen und wissenschaftlichen Hypothesen aufgefasst sein, denn Menschen und Parteien, Sekten und Schulen sind ja nur Welteneintagsfliegen. Die Wahrheit, thronend auf ihrem Fels von Diamant, ist allein ewig und vollkommen. Weiterhin fordert HPB ihre Leser auf, ihre Vision und ihre Hoffnung mit ihr zu teilen. Ist es zu viel zu glauben, dass der Mensch neue Empfindungsmöglichkeiten und eine engere Beziehung zur Natur entwickeln könnte? Ich glaube, wenn jemand diese erste Seite im Vorwort von Die entschleierte ISIS gelesen hat, wenn er sie sorgfältig und verständnisvoll gelesen hat, dann hat er eine ungefähre Vorstellung davon, ob Theosophie das Richtige für ihn ist oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass HPB erfreut wäre, wenn jemand ein Denkmal aus Stein für sie errichten würde. Aber die eine Institution, für die sie unermüdlich arbeitete und zu deren Gründung sie beitrug, die Theosophische Gesellschaft, die im Jahre 1875 in New York errichtet wurde, ist tatsächlich ein Monument. Helena P. Blavatsky, Henry Steele Olcott, William Quant Judge und andere waren für die Gründung der Gesellschaft verantwortlich. Diese Menschen hatten genügend tiefe Einsicht, um die Bedeutsamkeit dieses Schrittes zu erkennen. Einige kamen aus dem Bereich des Spiritismus, der Freimaurerei oder des Kabbalismus. Alle waren von dem hohen Gefühl für das Ziel und von Idealismus erfüllt. Die entschleierte ISIS, die im Jahre 1877 erschien, war der Theosophischen Gesellschaft gewidmet. Sie bot reifen Menschen nicht nur einen Zugang zur alten Weisheit, sondern entwarf auch ein sehr klares Bild von der westlichen Zivilisation im 19. Jahrhundert. Band 1 behandelt Wissenschaft und Band 2 handelt von Theologie, wobei HPB die gute und die schlechte Seite von beiden ins rechte Licht rückt. Um ihre Ansicht zu bekräftigen und zu beweisen, zitiert sie reichlich sowohl von den besten wissenschaftlichen, theologischen und historischen Autoritäten ihrer Zeit als auch weltbekannte Lehrer und Schriften. Damit HPB in der Lage war, verständnisvoll und mitleidsvoll als Theosoph tätig zu sein, musste vor allem eine richtige Darstellung von der Welt gegeben werden. Ein Teil ihrer Aufgabe war es, die starren Formen des Denkens zu zerbrechen, nicht immer nur die Mängel anderer Menschen, sondern auch unsere eigenen, hartnäckige kleine Teufel, die sich an uns klammern, ganz gleich wie sehr wir uns bemühen, uns von ihnen zu befreien. Die Theosophische Gesellschaft wurde nicht gegründet, damit noch eine weitere Organisation zu einer schon bestehenden uneinigen Menschheit hinzugefügt würde. Sie sollte vielmehr ein öffentliches Forum bieten, welches die Menschen beider Geschlechter, aller Rassen, Nationalitäten und Kulturen anzieht, ganz gleich, ob sie eine religiöse Überzeugung haben oder nicht, um auf der Grundlage höherer geistiger Interessen und Bestrebungen zusammenzukommen. Keines ihrer Ziele beabsichtigt etwas anderes, als jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist, die Rechtmäßigkeit seines Daseins zu sehen und darauf aufzubauen. Das Ziel der Theosophischen Gesellschaft, das bestimmt, eine aktive Bruderschaft unter den Menschen zu bilden, beginnt nicht mit einer leeren Seite. Das Ziel beruht auf einem höheren Wissen, als die meisten von uns sich bewusst sind. Unsere Wurzeln sind spirituell göttlich. Wir können mit einem lebendigen, intelligenten Universum beginnen, einem selbstständigen Wesen, von dem alle lebenden Wesenheiten in diesem System abstammen. Die Einheit von allem, was existiert, ist ein Grundprinzip der Natur. Was wir als Menschen gemeinsam haben, studieren wir und teilen es mit, die Kenntnis von den Gesetzen des Universums. Das Studium unseres gemeinsamen, aber verschiedenartigen Erbes aus der Vergangenheit, alte und moderne Religion, Wissenschaft und Philosophie, und sind beteiligt an dem, was als unsere Bestimmung vor uns liegt. Was wir alte Weisheit nennen, die geheime Lehre oder Theosophie, ist einfach der angesammelte Bericht aus den Zeitaltern großer Seelen, die alle einmal die Stufe des Menschseins innehatten, den Zustand, den wir jetzt haben. Deshalb wurde diese Lehre bedeutungsvoll und bezieht sich genau auf die Lektionen unserer eigenen Lebensumstände. Wir erhalten einen Ausblick auf eine große Lebensleiter, die sich von den elementarsten bis zu den edelsten und erhabensten Lebensformen erstreckt, die wir uns vorstellen können. Für diesen Augenblick auf unser Schicksal lohnt es sich zu leben.